Deutschlandfunk, Medias Res.
Die ARD-Tagesthemen werden ihre Rubrik Kommentar nicht mehr Kommentar nennen, sondern ab heute Meinung. Warum das so ist, hat uns der erste Chefredakteur von ARD aktuell, Markus Bornheim, vor dieser Sendung erläutert.
Wir haben gemerkt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht so richtig etwas anfangen können mit dem journalistischen Genre Kommentar. Alle haben immer geglaubt, das ist der Kommentar der gesamten Tagesthemenredaktion, was er aber nicht ist. Und dann haben wir immer wieder als zweites den Vorwurf bekommen, der sei ja nicht ausgeglichen oder nicht ausgewogen genug, was ja auch nicht sein sollte als Kommentar. Jetzt wollen wir es klarer machen, denn wenn etwas nicht verstanden wird, dann müssen wir es eben ändern. Ab jetzt ist es die Meinung der Kollegin X oder des Kollegen Y und damit klarer als Meinung einer Einzelperson zu erkennen. Zudem wird das Spektrum breiter. Wir lassen immer wieder jetzt Pro- und Kontrapositionen zu. Und schrittweise soll sich auch die Zusammensetzung der Kommentierenden ändern.
Also mehr Diversität bei den Personen und mehr Klarheit bei der inhaltlichen Zuordnung. Beatrice Dernbach ist Professorin für praktischen Journalismus an der Technischen Hochschule Nürnberg, hat sich viel mit Komplexität im Journalismus beschäftigt und ich habe sie gefragt, wie sie diese Maßnahme der Tagesthemen findet.
Meiner Ansicht nach ist das tatsächlich nochmal eine Betonung, dass es sich um eine Meinung handelt. Auf der anderen Seite ist Kommentar ja ein eingeführter Begriff, unter dem auch jeder Rezipient das verstehen können sollte, dass das eben jetzt eine Kommentierung und kein Sachbericht ist. Aber das betont es noch einmal, ja, dass es hier wirklich um eine Meinung geht. Kommentar klingt immer ein bisschen distanzierter, ein bisschen abstrakter und Meinung ist, glaube ich, da sehr griffig.
Sie sagen es, es ist ein eingeführter Begriff, der des Kommentars. Warum aber tun sich dann Mediennutzer so schwer, diese Kategorisierung zu begreifen?
Zum einen verschwimmen die Darstellungsformen im Journalismus. Ich beobachte das auch sehr stark im Printjournalismus, dass auch die tatsachenbetonten Formen wie die Nachricht, der Bericht, dann spätestens im letzten Satz immer noch so einen Meinungsschlenker kriegen. Beziehungsweise es gibt ja auch die These davon, dass auch Berichte eben über die Auswahl, über die Statements der Quellen auch schon eine gewisse Meinung oder ein Statement transportieren. Aber wie gesagt, das verwischt so ein bisschen. Das ist der eine Grund. Der zweite, dass Rezipienten auf einer Art Metaebene wissen müssen, wie Medien funktionieren, also wie sie sortiert sind, wie sie strukturiert sind, warum es welche Ressorts gibt, warum Themen eben so einsortiert werden und eben auch letztlich den Unterschied kennen zwischen tatsachenbetonten und meinungsbetonten Formen. Und da ist die Reportage, das Feature liegt ja so ein bisschen mittendrin, aber wir haben ganz klar mit dem Kommentar, mit dem Leitartikel, gerade auch in Printmedien haben wir ausdrücklich Meinungsformen, in denen ganz klar ist, da sagt ein Redakteur seine Meinung.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Medien selber Verantwortung dafür tragen, dass viele Nutzer, wir kriegen das ja im Deutschlandfunk auch mit über unsere Hörerpost, über die Post der Hörerinnen und Hörer, dass viele sagen, ja, dieser Kommentar war nicht ausgewogen. Das heißt, viele Nutzer verstehen nicht, dass ein Kommentar ja per se eine Meinungsäußerung ist, die nicht ausgewogen sein muss. Haben wir da eine Verantwortung als Journalistinnen und Journalisten, dass wir unsere einzelnen Kategorien sortenrein halten?
Naja, erstmal schon die Verantwortung und die Verpflichtung, das auch zu kommunizieren, also transparent zu machen, wie ein Medium, wie Journalismus, wie eine Redaktion funktioniert, wie sie was entscheidet. Wir haben ja eigentlich mit ZAPP auf dem NDR nur noch ein Medienmagazin, das tatsächlich mal hinter die Kulissen schaut und das.
Im Fernsehen.
Im Fernsehen, pardon, ja, richtig. Im Hörfunk gibt es noch ein paar mehr Sendeplätze, da haben eigentlich gerade die Inforadios tatsächlich immer so einen festen Platz für solche Dinge. Aber wer hört es? Das sind Menschen, wie ich jetzt, die sowohl in der Praxis als auch jetzt in der Wissenschaft eben hier sehr themenaffin sind, was Medien betrifft. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dass es so etwas wie Medienkompetenz oder Medienbildung geben müsste. Und das steht zum Beispiel ganz klar drin, auch im Auftrag beispielsweise auch der Landesmedienanstalten, ja, die für den privaten Rundfunk zuständig sind. Die hat man ja öffentlich-rechtlich strukturiert quasi angelegt, damit die eben auch so einen öffentlichen Auftrag kriegen. Also nicht nur Lizenzen vergeben jetzt für private Radio- und Fernsehsender, sondern dass das tatsächlich eine öffentliche Aufgabe ist. Und ich denke, das gehört auch gerade bei öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten dazu, hier Medienbildung zu machen, auch Schulen und so weiter. Aber wo passiert es? Es gibt zwar schon lange diese Aktion des Zeitungsverlegerverbandes, ja, Zeitung und Schule, Zeitung in der Schule, Schule, wo Schüler halt Medienkompetenz erwerben sollen und was ist. Das Ganze wird jetzt sozusagen hochproblematisch, klingt so dramatisch, aber es ist natürlich schwierig im digitalen Zeitalter, wo tatsächlich eben nicht nur Redaktionen journalistische Angebote produzieren, sondern jeder letztlich. Und gerade auch im Internet, noch dazu auf den sozialen Kanälen, wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen hier einfach mal eine Sachinformation zu geben oder eben tatsächlich auch eine Meinung. Das ist ja eher meinungslastig und das, glaube ich, transportieren viele, übertragen viele dann auch auf die klassischen Medien und finden sich da irgendwie nicht mehr zurecht, beziehungsweise die älteren Nutzer, die eher noch diese Aufteilung kennen, die sehen eben so ein Ineinanderfließen von sachlichen Berichten und Meinungen und das ist ihnen zu gefärbt, wird natürlich auch beeinflusst durch die sehr öffentlich geführte Debatte über Stichwort Lügenpresse und so weiter.
Bleiben wir mal bei den klassischen Medien nochmal. Wie beurteilen Sie denn dieses Phänomen, dass man auch in den Nachrichtensendungen, egal ob jetzt bei Privatsendern oder bei öffentlich-rechtlichen Sendern, dann nochmal diesen Abbinder des Korrespondenten hat, bei Berichten zum Beispiel vor Ort, dass der Korrespondent dann nochmal eine persönliche Einschätzung zum Schluss gibt?
Ja, das wird auch verstärkt dadurch, dass man häufig ja auch den Korrespondenten oder die Korrespondentin dann auch im Bild sieht. Das hat meiner Wahrnehmung nach auch in den letzten Jahren zugenommen, dass ich nicht nur Bilder dann von dem Ereignis oder von dem Ereignisort sehe, sondern dass ich wirklich auch den Korrespondenten nicht aus dem Off höre, sondern dass ich den sehr lange sehe. Das trägt natürlich auch ein bisschen dazu bei, dass sich der Zuschauer oder der Hörer oder so ein bisschen besser identifizieren kann mit der Figur, die ihm da was erzählt. Aber das provoziert möglicherweise auch dazu, dass die Journalisten so meinen, sie müssten das jetzt irgendwie noch abschließen durch so eine persönliche Einschätzung. In der Ausbildung sage ich den Studierenden immer, bitte tun Sie es nicht. Also am Ende eines sachlichen Berichts steht jetzt nicht, aber es wäre schön, wenn doch eben die Bundeskanzlerin endlich mal darauf hören würde oder wenn sich endlich mal was verändern würde oder so. Tun Sie es nicht, weil das ist auch so ein bisschen... Da gab es mal so eine Welle schon in den 70er Jahren, dass Medien, der Journalismus so gesehen wurden als die Oberlehrer der Nation. Also immer so den moralischen Zeigefinger hebend und sagend, das ist alles nicht in Ordnung, so wie das läuft. Also wirklich bewertend und kommentierend und weniger einfach einordnend die Hintergründe erklären. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die man mal reflektieren, die man diskutieren muss.
Hängt das auch damit zusammen, dass von Journalistinnen und Journalisten immer wieder gefordert wird, dass sie Haltung zeigen müssen?
Ja, das ist so. Wir hatten gestern erst eine Diskussion über Journalismus, Journalistenausbildung. Da ging es auch um diesen Begriff der Haltung. Was heißt das eigentlich? Es gibt kein Synonym, auch im Englischsprachigen nicht, wo ich sage, das erklärt es gut. Aber mir kräuselt so ein bisschen die Stirn, wenn ich mit diesem Begriff der Haltung umgehe. Ja, also...
Ich merke, nee. Sie können damit nicht allzu viel anfangen.
Nein, also es ist schwierig. Was ist eine Haltung? Ja, ich habe eine Haltung als Mensch. Die Frage ist, ob ich die übertragen sollte auf meine Rolle als Journalistin. Ja? Also hat die da was zu suchen, meine persönliche Haltung? Und nicht die Haltung sollte im Vordergrund stehen, sondern wirklich immer wieder die Frage, was muss mein Hörer, mein Leser, mein Zuschauer wissen über dieses Thema, damit er das verfolgen kann, damit er sich auf dieser Basis eine Meinung bilden kann. Und da tut meine persönliche Haltung überhaupt nichts zur Sache. Auch das ist etwas, was wir schon sehr lange diskutieren. Also sollte ein Journalist jetzt nicht nur eine Haltung haben, sondern dann tatsächlich auch aktiv werden. Ja, also gerade stellt sich das für Kriegs- und Krisenreporter. Sollen die da zuschauen, wie Menschen irgendwie sterben, oder sind sie da gezwungen, nicht nur das zu dokumentieren, sondern tatsächlich auch einzugreifen? Schwieriges Thema,
sagte Beatrice Sternbach, Professorin für praktischen Journalismus an der TH Nürnberg. Übrigens, mit dem Thema Haltung im Journalismus werden wir uns am Freitag in unserem neuen Podcast nach Redaktionsschluss ausführlich beschäftigen, den Sie dann abrufen können über alle gängigen Podcast-Player und unsere Homepage. Und wenn Sie nicht so im digitalen Zuhause sind, in gekürzter Fassung wird der Podcast als Sendung dann auch am Freitag ausgestrahlt, wie gewohnt um 15:35 Uhr.